Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Green Talk, der Podcast rund um das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Nachdem wir in den ersten Folgen ein wenig wissenschaftlicher uns das Ganze angeschaut haben, gehen wir heute mal aus einer anderen Perspektive an die Sache ran. Wir haben euch ja versprochen, grundsätzlich viele Perspektiven zu zeigen. Und heute sprechen wir mit einer sehr bekannten Organisation, wenn nicht sogar die Organisation, die medial die letzten Jahre, fast zwei Jahre, ja alles beherrscht hat. Ich heiße herzlich willkommen an dieser Stelle Nisha Toussaint Teachout von Fridays for Future. Hallo.
Hi.
Ja, wunderbar, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir fangen diesen Podcast immer an. Wir wollen versuchen, den Zuhörern zu erklären, mit wem haben wir es zu tun, ein bisschen über sich selbst erzählen. Und deswegen zuerst hier auch die Frage, wie wirkt sich bei Ihnen Umweltschutz und Nachhaltigkeit, jetzt abgesehen von der Tätigkeit bei Fridays for Future, im Alltag, aus dem alltäglichen Leben?
Puh. Naja, überall. Also abgesehen davon, dass ich ja ein Jahr lang Vollzeitaktivismus gemacht habe, jetzt Aktivismus neben dem Studium oder eher Studium neben Aktivismus mache, ist das natürlich ein zentraler Punkt in meinem Leben. Und ich muss auch sagen, dass ich damit sehr früh angefangen habe, ohne es direkt zu wissen. Also zum Beispiel habe ich mich mit 3 Jahren dazu entschieden, dass ich keine Tiere mehr essen möchte, weil ich da gehört habe, dass eben Fleisch nicht an Bäumen wächst, sondern dass das meine, ja, die süßen Tiere sind sozusagen. Und da hat es bei mir schon damit angefangen, zu dem Zeitpunkt aus Tierliebegründen, aber natürlich auch jetzt, würde ich sagen, dass die 2 größten Dinge, die wir privat im Leben machen können, sind einfach rein pflanzlich zu essen und in der Mobilität auf Flugreisen zu verzichten und eben möglichst umweltfreundlich mobil zu sein, das heißt Bahn oder Trampen oder Fahrrad oder zu Fuß. Aber ich muss sagen, das Allergrößte, was ich für den Umweltschutz oder für die, ich möchte hier auch sagen, Klimagerechtigkeit tue, ist, dass ich aktiv werde. Weil Umweltschutz und Nachhaltigkeit passiert nicht nur durch individuelle Konsumentscheidungen und wie wir eben, was wir mit unserem Geldbeutel oder dem Geld da drin tun, sondern wie wir uns in unsere Gesellschaft stellen und wie wir diese aktiv verändern zu versuchen.
Ja, ist auf jeden Fall ein super Ansatz und vor allen Dingen finde ich es sehr interessant, mit 3 Jahren das Ganze schon zu machen. Ich glaube, da sind Sie einigen da weit voraus. Nächste Frage wäre jetzt in diesem Bereich, ob es da dann schon ein besonderes Schlüsselerlebnis gab. Aber ich glaube, wie ich das so richtig rausgehört habe, war das eher bei Ihnen so ein schleichender Prozess, richtig?
Ja, das stimmt. Also ich war schon immer sehr, ich sag mal, gerechtigkeitsbedacht. Auch gerade das mit den Tieren und so, und das kam und ich habe mich dann auch gerade in der Tierrechtsszene engagiert und wollte aber auch immer mehr für die Umwelt tun, aber wusste nie genau wie. Und ein Schlüsselerlebnis war, dass ich 2016, also mit 16 Jahren, auf den Jugendaktionskongress von der Bundjugend, also so eine Veranstaltung von der Bundjugend gegangen bin und da zum ersten Mal erfahren habe, dass Deutschland Braunkohle abbaut. So, ich dachte, das ist sowas, das passierte irgendwie im Ruhrgebiet in der Industrialisierung damals irgendwann, aber das ist doch total irgendwie vom letzten Jahrhundert. Und da habe ich gesehen, nein, heutzutage gibt es immer noch Tagebaue in Deutschland, wo einfach riesige Landstriche aufgebaggert werden, nur um an Braunkohle zu kommen. Und das hat mich ziemlich erschüttert. Also da war ich so, okay, krass, ich glaube, es gibt viele Dinge, die anders sind und die ich nicht wusste. Und das war für mich dann auch der Beginn, dass ich mich mehr damit beschäftigt habe und auch mit den ganzen Verbindungen zu der Gerechtigkeit und eben auch, dass wir hier im globalen Norden einfach sehr viel zur Klimakrise beitragen und Menschen im globalen Süden das ausbaden müssen. Das war auf jeden Fall so der Anfangspunkt. Und dann ging es natürlich weiter, vor allem im Herbst 2018, als dann Greta Thunberg anfing zu streiken, als der neue IPCC-Report rauskam, wo dann plötzlich irgendwie ganz viel irgendwie an die Oberfläche kam und ich gemerkt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, dass ich wirklich was ändern muss. Und das war auch der Zeitpunkt, wo ich mit Fridays for Future eingestiegen bin.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen. Es fing ja alles, wie Sie bereits sagten, im Herbst 2018 an, als Greta Thunberg vom schwedischen Reichstag gestreikt hat. Können Sie sich noch daran erinnern, als Sie zum ersten Mal davon gehört haben und wie da Ihre erste Reaktion, Ihre ersten Gedanken darüber waren?
Ja, das war ganz interessant. Im November hat mich eine Freundin von mir angeschrieben und hat gesagt, ja, irgendwie hast du schon mal von dieser Greta Thunberg gehört? Und ich hatte so mal ihren Namen gehört, aber nicht wirklich. Und meine Freundin hat dann gesagt, okay, lass uns das doch morgen ist Freitag, lass uns das in Stuttgart machen. Und ich war so, okay, ja, hört sich nach einer guten Idee an. Es war schon bis nach Deutschland gekommen, dass da eine Schwedin vor ihrem Parlament sitzt. Das scheint was Größeres zu sein. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in Stuttgart am 30. November zu fünft auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind mit selbstgebastelten Schildern und Hashtag Fridays for Future und das erste Mal fürs Klima gestreikt haben. Und ja, das war so der Anfang. Und dann hat eine Woche danach habe ich letztens auch mal unseren Nachrichtenverlauf durchgeschaut und da habe ich ihr geschrieben, Lotte, ich glaube, wir müssen am Freitag wieder streiken. Das ist eine ganz große Bewegung, die gerade losgeht. Und das haben wir gemacht und seitdem haben wir nicht mehr aufgehört.
Gab es denn da auch nach diesem ersten kleinen Streik dann schon die mediale Berichterstattung oder wann fing das Ganze da an?
Nein, am Anfang war das noch sehr klein. Da haben wir nur auf der Straße irgendwie mit Leuten gesprochen und das hat dann so, ich glaube, 3 Wochen gedauert, bis der erste Zeitungsartikel rauskam.
Und dann wahrscheinlich daraufhin immer weiter gewachsen, auch generell natürlich ein Wachstum, was wir ja in Deutschland, aber auch generell weltweit sehen konnten. Jetzt sind Sie ja seit der Zeit auch bei Fridays for Future aktiv. Was sind da so Ihre persönlichen Aufgaben? Was machen Sie da genau?
Ja, ziemlich viel, bisschen was von allem gefühlt. Ich habe die Ortsgruppe mit aufgebaut in Stuttgart. Das heißt, ich habe auch jetzt eigentlich noch oft so eine Übersichtsfunktion und koordiniere einiges und schaue, dass alles ganz gut läuft. Wir haben inzwischen aber auch eine Struktur aufgebaut, dass eben nicht mehr alle alles machen, sondern dass wir so bestimmte Aufgabenbereiche haben. Ich bin besonders gerne auch in der Pressearbeit unterwegs. Das heißt, ich überlege mir Pressekonzepte, schreibe Pressemitteilungen, gebe auch Trainings an Leute, die dann anfangen, Interviews zu geben und so weiter. Das macht mir sehr viel Spaß und auch generell da in der Koordination mit anderen Gruppen. Also wenn wir uns zum Beispiel mit Gewerkschaften treffen und schauen, wie wir zusammenarbeiten können oder mit WissenschaftlerInnen oder sonst so etwas. Und ich mache dann auch viel Streikorganisation. Also gerade die Großstreiks, da mache ich einiges an auch Kundgebung organisieren und Ablauf und strategisch.
Und wie sieht da so die internationale Zusammenarbeit aus mit den anderen Bewegungen von Fridays for Future oder basiert das jetzt alles nur auf Deutschland?
Nee, das ist eine sehr vernetzte Bewegung. Wir haben sehr verschiedene Ebenen. Wir haben die Ortsgruppenebene, das ist halt in die verschiedenen Städte. Dann haben wir auch im Land Zusammenschlüsse und dann natürlich Fridays for Future bundesweit ist sehr gut vernetzt und auch international und auch europaweit. Da gibt es dann bestimmte Personen, die vor allem international arbeiten. Ich arbeite momentan nicht so sehr international, bin aber auch zum Beispiel in einer Gruppe, wo wir zum Thema Solidarity for Future europaweit zu der Flüchtlings- oder zur Krise auf den griechischen Inseln arbeiten, wo ja gerade Tausende, Zehntausende Menschen gestrandet sitzen und das eben auch ein Thema ist, was mit Klima zu tun hat. Und ich war auch zum Beispiel im letzten Jahr in Lausanne, da gab es im Sommer eine einwöchige Konferenz, wo an die 50 Länder, glaube ich, da waren und über 500 AktivistInnen halt von überall auf der Welt, vor allem aus Europa, wo wir uns alle zusammen getroffen haben eine Woche und ja, gearbeitet haben, geguckt haben, wie können wir besser zusammenarbeiten.
Ja, also es wird auf jeden Fall schon deutlich, dass auch mit der Zeit die Strukturen gewachsen sind. Auf jeden Fall natürlich eine richtige und eine gute Grundlage, um das auch langfristig dann die Ziele und Erfolge dann zu erreichen. Das ist natürlich auch schon das Stichwort für meine nächste Frage jetzt in der ja noch jungen Bewegung, muss man sagen. Gab es schon so die ersten Ziele, die man so sagen kann, okay, das haben wir uns vorgenommen, das haben wir schon erreicht oder steht da noch einiges aus?
Ja, ich würde sagen, das meiste steht aus. Das ist ja immer ein bisschen die Problematik. Für was wir von Fridays for Future stehen, ist Klimagerechtigkeit. Und das heruntergebrochen, hört auf die Wissenschaft und halt eine Aufforderung, das Pariser Abkommen, das ja unterschrieben wurde, einzuhalten und damit auch die 1,5-Grad-Grenze nicht zu überschreiten. Davon sind wir momentan noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Und das ist auch die Schwierigkeit an dieser Thematik, weil wir sagen müssen, okay, wir sind jetzt irgendwie auch jetzt, wo Kaufprämien für Autos plötzlich in der Debatte sind und ein neues Kohlekraftwerk ans Netz geht, da sind wir ganz schön weit entfernt von unserem Ziel. Und dann aber ist es eben wichtig zu gucken, okay, was sind denn kleine Erfolge? Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch einiges bewegt. Zum einen haben wir das Thema Klima einfach ganz oben auf die Agenda gesetzt. Das jetzt die Klimakrise ist schon klar seit den 70er Jahren, aber sie wurde immer runterargumentiert, sie war nie wirklich ja in der Gesellschaft präsent. Und das haben wir aber jetzt. Also es zeigen Umfrageergebnisse, dass sich die meisten Menschen eben, dass die Klimathematik irgendwie die wichtigste politisch ist. Wir haben 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gebracht am 20.09. in Deutschland. Das sind die größten Proteste gewesen, die dezentral in diesem Land stattgefunden haben. Und wir haben, glaube ich, wir bringen die Gesellschaft einen Staat, dass sie bereit ist für Wandel. Und da sehe ich ganz schön viel. Und auch so Sachen, also zum Beispiel das lächerliche Klimapäckchen, das die Bundesregierung verabschiedet hat. Das ist natürlich in sich super lächerlich und überhaupt kein Erfolg, aber überhaupt, dass es dieses gibt, dass es die Kohlekommission gibt oder sowas, das sind schon Teilerfolge von der Klimagerechtigkeitsbewegung. Das sind so Babyschritte, die teilweise auch rückwärts gehen, aber es sind Schritte. Genau, und da geht es jetzt vor allem darum, diese noch auf eine Ebene zu heben, wo sie dann auch wirklich zum 1,5-Grad-Ziel beitragen.
Ja, also aktuell würden Sie sagen, diese 1,5 Grad dennoch stark gefährdet und momentan eher unrealistisch.
Ja, also so ist es. Wir haben ein CO2-Budget, das berechnet wurde für die verschiedenen Länder, das sozusagen zeigt, wie viel CO2 wir noch benutzen dürfen, bis wir auf jeden Fall die 1,5 Grad nicht mehr erreichen können. Und das ist jetzt so, dass wir noch 8 Jahre so weitermachen können wie jetzt und dann haben wir von einem Tag auf den anderen sozusagen null CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen, die wir emittieren dürfen. Und diese Zahl, diese 8, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil dann könnte man meinen, wir machen jetzt 8 Jahre so weiter und dann ändern wir uns. Nein. Das heißt, nach 8 Jahren dürfen wir gar nichts mehr ausstoßen, sozusagen, unterm Strich. Und das heißt, wir müssen jetzt sofort ganz viel umsetzen. Und mit jedem Tag, der verstreicht und gerade auch mit dieses Jahr war es unfassbar wichtig für die 1,5-Grad-Grenze und verstreicht momentan eben auch durch Sachen wie Corona. Wenn wir jetzt nicht ins Handeln kommen, dann sind die 1,5 Grad, die jetzt schon weit weg sind, völlig weg vom Fenster. Und das wäre fatal.
Ja, ist auf jeden Fall eine Sache, wo man dranbleiben muss. Und wir sprechen gleich auch noch genauer über die momentane Lage durch Corona und wie ihr euch da genau organisiert. Aber lassen Sie uns mal kurz erstmal über die Proteste an sich, die klassischen Freitagsproteste sprechen, wie sie vor Corona natürlich regelmäßig stattfanden. Aktuell ja leider nicht. Gab es so während der Proteste, man hört immer was von Gegenbewegungen, gab es da Ausschreitungen? Hat man sich immer frei gefühlt zu demonstrieren, auch im Hinblick auf die Polizei? Oder gab es da mal irgendwelche Probleme in der Art?
Ich muss sagen, dass den allergrößten Teil der Zeit ist das alles super gelaufen. Ich meine, wir sind auch eine sehr, wir sind eine Massenbewegung und wir haben auch so viele Menschen angezogen, weil wir eben ganz, ja, ziemlich konform demonstrieren und weil wir auch eigentlich keine radikalen Forderungen haben, sondern einfach nur, die Politik soll sich an Abkommen halten, die sie sowieso unterschrieben hat. Und da auch bei uns in Stuttgart zum Beispiel lief es immer perfekt mit der Polizei, wir haben uns da immer abgesprochen, das war total entspannt. Leider gibt es aber auch jetzt, gerade auch in Bezug auf Corona, gerade in letzter Zeit irgendwie häufiger mal Probleme oder einfach Missverständnisse, würde ich es mal nennen. Zum Beispiel am 24.04. war ja der globale Klimastreik. Für uns war klar, trotz Corona wollen wir da Aktionen machen. Da gab es diese große Aktion in Berlin. Und in Stuttgart haben wir uns eben auch für eine Corona-sichere Aktion entschieden, und zwar so ein Stadtspaziergang, wo man dezentral einfach auf einer bestimmten Route durch die Stadt spaziert ist und dann an verschiedenen Punkten, also zum Beispiel vor dem Rathaus oder vor dem Verkehrsministerium, Schilder hinterlassen hat oder Kreide gemalt hat oder sowas. Also was sehr, ja, sicheres. Wir haben das auch abgesprochen mit dem Ordnungsamt und dann vor Ort an einem Tag kam es dann dazu, dass die Polizei uns sehr eingeschüchtert hat, dass sie Absprachen nicht eingehalten hat. Einfach, ja, es lief überhaupt nicht mehr in Absprachen, die wir getan hatten und es kam uns wie Schikane vor, weil wir tatsächlich eine Aktionsform hatten, die sicher war, die total dezentral war, die natürlich, wie wir dafür stehen, die Wissenschaft respektiert und das wurde an diesem Tag nicht mal von der Polizei respektiert, also die auch zum Beispiel keinen Mundschutz trug, die keinen Sicherheitsabstand gewahrt hat. Und das war schon erschreckend, weil wir gemerkt haben, okay, gerade ist legitimer Protest anscheinend nicht möglich. Also wir wurden irgendwie kriminalisiert für das, was wir gemacht haben. Und das macht Sorge und das geht mir auch persönlich sehr nahe, weil ich zum Beispiel AktivistInnen aus Uganda kenne oder anderen Ländern, die mit jedem Freitag sozusagen dem ausgesetzt sind, dass sie für ihren Protest kriminalisiert werden. Und das darf für mich in Deutschland auf keinen Fall der Fall sein.
Ja, das ist natürlich alles richtig und ja klar, Corona aktuell in dem Sinne eine ganz besondere Situation, die das Ganze auch ein bisschen, kann man schon sagen, überschattet. Und wir hatten nämlich im letzten Gespräch mit dem Professor Dr. Volker Quaschning, einen der Mitbegründer von Scientists for Future, einer Mitbewegung von Fridays for Future, hatten wir gesprochen. Er hat da die Aussage getätigt, dass es gerade jetzt umso wichtiger ist, trotz Corona weiterzumachen und das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, das Klima. Dass das jetzt so ein bisschen die Gefahr besteht, dass das Ganze außen vor ist. Was macht Fridays for Future jetzt aktiv noch dagegen? Gibt es vielleicht eine Art Online-Bewegung oder wie stellt man sich da auf?
Genau, wir haben eigentlich sehr direkt auf Corona natürlich reagiert, haben unsere Vor-Ort-Veranstaltungen sehr schnell auch abgesagt und haben unseren Streik vor allem ins Netz verlegt unter dem Hashtag Netzstreik fürs Klima, haben jetzt monatelang inzwischen jeden Freitag das Netz geflutet, haben auch so riesige Zoom-Konferenzen gehabt und uns vor allem da auch viel untereinander vernetzt. Das war ein Weg, den wir gewählt haben. Außerdem haben wir ein Bildungsformat gestartet, das heißt, wir bilden Zukunft, wo wir ganz schnell Webinare angefangen haben zu organisieren und moderieren, wo wir teilweise zum Beispiel Eckhard von Hirschhausen dabei hatten, Naomi Klein, Annemai Kantereit, also aus ganz verschiedenen Ebenen Menschen eingeladen haben und versucht haben, uns aufzustellen für die Zeit nach Corona, uns einfach mal Zeit für diese Bildung zu nehmen. Und natürlich auch jetzt beginnen wir auch wieder aktiver auf den Straßen und auch in der Öffentlichkeit zu sein, durch beispielsweise Fotoaktionen oder Aktionen auf der Straße, die aber nicht so viele Menschen zusammenbringen, oder auch Sachen wie jetzt gerade eine Landwirtschaftskampagne mit Briefen und Videos. Genau, und jetzt auch Stück für Stück wieder Veranstaltungen vor Ort in der Stadt, weil es eben so wichtig ist, dass wir in dieser Corona-Krise nicht so tun, als könnten wir zurück zu Business as usual, weil eben das auch ein Krisenzustand war.
Ja, macht also definitiv deutlich, dass auch in dieser Zeit ganz klar dagegen gesteuert wird, was dann ja auch wichtig ist, dass es nicht in Vergessenheit gerät. Ich hatte geschaut und habe dabei ein bisschen recherchiert und habe gesehen, für Fridays for Future 2019 war so mehr das Jahr, wo man sich aktiv an die Politik gewandt hat. 2020 stehen mehr die Unternehmen im Fokus. Jetzt aber erstmal kurz zur Politik. Und da hatte ich gesehen, Sie hatten sogar ein Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen, also thematisch schon mal eine gute Grundlage. Wie kann man sich das Ganze da vorstellen? Kommt die Politik dann auf einen zu, dass sie sagt, okay, wir sehen, da ist eine große Bewegung, oder kam dann eher die Initiative von Fridays for Future aus?
Ich würde sagen, zu Beginn, also das war ja im März 2019, da wurde ich tatsächlich einfach angerufen von einem Mitarbeiter von Winfried Kretschmann, und der das Gespräch gesucht hat. Das war auch gerade im letzten Jahr, als Fridays for Future dann so ein bisschen in die Hochphase ging, größer wurde. Das war dann relativ normal, dass sich eben auch PolitikerInnen bei uns gemeldet haben, gesagt haben, lass uns reden. Genau, inzwischen hat sich das Ganze auch ziemlich gut etabliert. Wir haben zum Beispiel auf Baden-Württemberg-Ebene eine Lobby-AG, die sich damit beschäftigt, dass sie ganz engen Kontakt zu den Landtagsabgeordneten hat und da ganz viele Gespräche führt. Also das ist jetzt auch sehr etabliert auf Landes-, aber auch auf Bundesebene. Bei uns war es interessant, weil für mich war es natürlich auch irgendwie das erste Mal und jetzt, ich treffe den Ministerpräsidenten. Wir haben uns natürlich auch Baden-Württemberg weit vernetzt und sehr gut darauf vorbereitet. Also ich habe 2 Tage lang irgendwie nur gelernt und mir Baden-Württemberg Klimapolitik reingezogen und gewälzt. Und ja, dann hatten wir eben dieses Treffen mit Winfried Kretschmann und auch dem Umweltminister Frank Untersteller in der Villa Reitzenstein in dem Regierungssitz. Und wir haben uns schon so ein bisschen gefühlt, als würden wir da in so einen Kampf ziehen. Also wir haben uns vorbereitet und wir wollten, dass was rauskommt aus diesem Gespräch. Und es hieß dann auch davor, ja, bei den Grünen rennt ihr offene Türen ein. Das wurde auch schon in der Presse irgendwie so, ja, ihr versteht euch doch. Und es wird irgendwie ein Kaffeekränzchen oder so. Das dachte, glaube ich, auch Kretschmann. Hat sich herausgestellt, es war auf jeden Fall kein Kaffeekränzchen, sondern es war eine richtig starke Debatte, die sehr hitzig teilweise auch wurde, weil wir eben auf sehr viele Probleme gestoßen sind. Gerade auch hier in Baden-Württemberg würde ich mal sagen, dass die grüne Politik wirklich nicht so grün ist und dass da unheimlich viel Potenzial gerade verloren geht, weil ich mir nicht sicher bin, ob Winfried Kretschmann jetzt wirklich hier die Klimaneutralität voranbringt oder die Autoindustrie. Momentan sieht es eher nach Letzterem aus. Und da hatten wir definitiv unsere Streitpunkte, wo wir gesagt haben, hey, ihr müsst mutiger sein. Das ist jetzt die Chance, auch gerade als Grüne hier in der Regierung.
Ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, weil man könnte ja denken, okay, die Schnittmenge Grüne Fridays for Futures, da hat man so den Schritt in die Politik gewagt, man hat eine Verknüpfung zur Politik, man hat direkt Chancen mitzuwirken, Input zu geben. Aber dann ist ja doch interessant, wie unterschiedlich auch in dem Bereich die Vorstellungen da sein können. Kann man denn trotzdem zusammenfassend sagen nach den Gesprächen, dass sich da im Nachhinein ein bisschen was geändert hatte, dass man da schon was bewegen konnte, auch jetzt auf Länderebene?
Ich denke auf jeden Fall, dass es gut und wichtig ist, dass wir mit den PolitikerInnen in Austausch bleiben. Es kam dann auch noch zu weiteren Gesprächen. Ich habe ihn und auch andere nochmal getroffen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir dastehen und sie immer wieder anstoßen und Druck machen und ermutigen. Es geht ja leider in der Politik ganz oft nicht um echte Politik, sondern um Wählerstimmen. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es da auch ein bisschen zu zeigen, hey, wir haben eine Gesellschaft, die am Start ist. Und gerade auch durch uns in der Öffentlichkeit können wir dann auf Sachen reagieren, wir können Sachen auf die Tagesordnung setzen, die auf jeden Fall auch direkt im Staatsministerium, im Ministerium ankommen, in der Regierung ankommen und da eine größere Zusammenarbeit ermöglichen. Allerdings nach aktueller Lage muss ich sagen, es sieht wirklich nicht gut aus, gerade auch in Baden-Württemberg, gerade auch was jetzt die Maßnahmen mit Corona angeht. Und da wollen wir auch auf jeden Fall Aktionen machen, gerade auch zu dieser Abwrackprämie. Ja, also es geht in Wellen und gerade geht es eher bergab, würde ich sagen, aber wir sind dran, dass sich das ändert.
Ja, natürlich, die Wirtschaft ist jetzt ein Punkt, da kämpfen alle drum und die Autoindustrie in Deutschland ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Wir hatten es ja in den vorigen Folgen in dem Podcast ja auch schon thematisiert. Da ist jedenfalls sehr spannend, aber jetzt, um auf die Politik zurückzukommen mit den Grünen, auf der Internetseite werden zum Beispiel auch Aktionen, gemeinsame Aktionen von Fridays for Future und den Grünen beworben. Ist da denn trotzdem so langfristig immer so ein bisschen eine Zusammenarbeit geplant, um das Ganze als Sprachrohr für die Politik zu nehmen?
Wir als Fridays for Future sind eine überparteiliche Bewegung. Das heißt, wenn wir Sachen zusammen mit den Grünen machen, dann heißt es auch, dass wir Sachen mit anderen Parteien machen, dass sie auch gerade die Sache mit Klimagerechtigkeit, Klimaschutzmaßnahmen, das ist nicht eine Sache der grünen Partei, das ist eine Sache von jeder Partei, weil die Klimakrise ist ein Menschheitsproblem, ob du jetzt Grün wählst oder nicht. Das heißt, wir als Fridays for Future suchen den Kontakt eigentlich zu jeder Partei, außer welche, die die Klimakrise leugnen. Mit denen ergibt ein Gespräch einfach keinen Sinn. Genau, das heißt, wir sind weiterhin, glaube ich, das ist die Stärke von Fridays for Future. Wir sind auf allen Ebenen aktiv. Wir sind auf der Straße, wir machen den Protest, wir blockieren teilweise Sachen, wir sind einfach wirklich da aktiv, aber gleichzeitig sind wir auch in der Politik da und sprechen mit den Leuten, schreiben Briefe und sind da im direkten Austausch. Und ich glaube, gerade das ist das, was auch unsere Stärke ausmacht, unsere Vielseitigkeit.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Einwand, weil auch Klimakrise macht natürlich vor Ländergrenzen nicht halt, vor Parteigrenzen auch nicht. Und es ist ja was, das geht nicht nur mich als Person, es geht ja alle was an, es betrifft ja jeden weltweit. Aber wollen wir noch mal kurz auch, jetzt haben wir über die Politik gesprochen, über die Wirtschaft reden. Die ist ja natürlich auch ein Schlüsselthema und auch ein Schlüsselthema für Fridays for Future 2020. Merkt man aus der Wirtschaft ein gewisses Entgegenkommen? Was plant man da aktuell?
Wir merken auf jeden Fall ein Entgegenkommen im Sinne von Greenwashing. Und natürlich kommt es auch in der Wirtschaft an, dass Nachhaltigkeit irgendwie sexy ist und dass die Gesellschaft drauf steht und dass es eine gute Sache ist. Und da merken wir ganz viel, also ich merke ganz viel in der Werbung, da sind irgendwelche Werbung zum Beispiel für so ein Elektroauto, wo dann dran steht, jetzt kann ich mein Kind zur Klimademo fahren oder so. Und ich meine, das geht einfach komplett dagegen, gegen das, was wir plädieren. Wir plädieren ja nicht dafür, dass wir jetzt alle irgendwie nur noch Bio kaufen und alle E-Autos fahren, weil das Problem liegt in unserem System. Wir haben ein System, das auf Wachstum aus ist, auf grenzenloses Wachstum momentan. Und das funktioniert nicht, weil wir einen Planet haben mit planetaren Grenzen. Das heißt, wir können noch so viele Bambuszahnbürsten kaufen, wenn wir das genauso machen wie jetzt, nur in Öko, dann funktioniert das nicht. Das heißt, ja, wir brauchen auf jeden Fall den Kontakt zur Wirtschaft und wir merken auch, dass dieser Systemwandel kann ja auch nur funktionieren, wenn Politik, Wirtschaft und Gesellschaft irgendwie zusammenarbeiten und alle zusammen das schaffen. Und ich glaube, ein ganz großes Problem gerade ist, dass wir irgendwie, also auch gerade momentan, irgendwie alle gucken darauf, die Wirtschaft zu retten. Und dabei werden aber, glaube ich, nicht die richtigen Fragen gestellt, weil eigentlich wollen wir doch die Menschen retten und nicht die Wirtschaft. So. Und da brauchen wir ganz neue Arten zu denken. Also können wir vielleicht nicht eine Abwrackprämie einführen, die dann macht, dass wir irgendwie kurzzeitig irgendwie Konjunktur hoch haben. Was und diese Prämie wird ja sowieso auch von WirtschaftsexpertInnen kritisiert, sondern können wir vielleicht gucken, wie langfristig sich auch die Automobilindustrie ändern muss, weil diese Industrie hat einfach per se keine Zukunft. So, der motorisierte Individualverkehr, den wird es nicht mehr so lange in der Form geben, wie wir ihn heute haben, wenn wir langfristig auf dieser Erde leben wollen. Das heißt, wie können wir diese Industrie umbauen, dahin, dass wir die ArbeiterInnen, dass wir neue Arbeitsplätze woanders schaffen, dass wir die Arbeitenden auffangen, dass wir uns vielleicht überlegen, okay, vielleicht haben wir einfach gerade in dieser Zeit nicht genug Arbeitsplätze für alle Menschen und wie wäre es mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? All solche Fragen müssen gestellt werden und da geht es gerade um die Schnittstelle zwischen eben Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und da möchten wir auch anregen, diesen Gerechtigkeitsgedanken zu denken. Also wir sind keine Bewegung von Klimaschutz, sondern von Klimagerechtigkeit. Und das heißt, der Weg dahin kann auch nur ein gerechter sein. Und deswegen stehen wir auch nicht da und sagen, ey, Autoarbeiter, ihr sollt euren Job verlieren, sondern nee, wie können wir generell wandeln und gucken, dass es auch den Menschen dahinter gut geht. Aber eben auch denen in 100 Jahren, die noch auf dieser Erde leben wollen.
Genau, das ist natürlich ein ganz wichtiger Einwand, einfach zu sagen, wir wollen das nicht, ist natürlich immer sehr einfach, aber gleichzeitig parallel Alternativen aufzeigen, wie könnte man es besser machen. Beim Begriff Wirtschaft ist natürlich auch spannend das Angebot, was jetzt vor ein paar Monaten, ist jetzt schon wieder her, Joe Kaeser, Chef von Siemens, hatte ja Luisa Neubauer den Posten im Aufsichtsgremium für Umweltfragen der geplanten Siemens-Tochter Siemens Energy angeboten. Ist, glaube ich, auch so ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft versucht, das Ganze ein bisschen, ja, macht den Feind zum Freund, aber wurde ja dementsprechend auch abgelehnt, hat ja nicht stattgefunden. Aber ich glaube, ein wichtiger Prozess ist schon mal, die Politik beschäftigt sich mit dem Umweltschutz, mit der Umweltgerechtigkeit und die Wirtschaft tut es genauso. Und ich glaube, es sind schon mal die ersten Schritte, die in die richtige Richtung führen. Ja, abschließend, wenn jetzt die Leute das gehört haben und sagen, okay, Fridays for Future finde ich interessant, bin aber jetzt zum Beispiel kein Schüler mehr, bin nicht mehr so jung. Wie ist es generell möglich, bei euch mitzumachen? Was muss man so für Voraussetzungen haben?
Ich würde sagen, die einzige Voraussetzung ist, dass wir den Wert der Gerechtigkeit haben. Und dass wir sagen, wir leben hier auf der Erde und wir wollen das anderen Menschen auch ermöglichen. Und zwar jetzt, in anderen Teilen der Erde und auch in der Zukunft. Und das ist eigentlich alles. Und ich würde sagen, das sind eigentlich Grundvoraussetzungen des Menschseins, dass man so denkt, dass wir alle hier sind und wir alle das Recht haben auf ein sicheres Leben. Und Fridays for Future, ja, hat als SchülerInnenbewegung angefangen und wird besonders getragen von jungen Menschen, aber auf unseren Demonstrationen, das sind viele junge Menschen, aber Menschen aus allen Altersgruppen. Und darum geht es ja auch. Es ist nicht nur ein Problem von jungen Menschen, die Klimakrise, sondern von uns allen. Und es gibt eben auch, wie vorher schon angesprochen, verschiedene andere Gruppierungen um Fridays for Future, die uns unterstützen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also zum Beispiel die Scientists for Future, die Wissenschaftler. Genauso gibt es die PsychologInnen, die Parents, die Architects. Also es gibt ungefähr alles. Und da gibt es Optionen, sich da einzubringen oder natürlich auch in anderen Klimagerechtigkeitsbewegungen und Strukturen. Und ja, mein Appell ist einfach, das, was wir machen, das sind keine radikalen Forderungen. Das sind grundlegende Forderungen, die das Leben von Menschen auf dieser Erde sicherstellen wollen. Und das ist ein Anliegen von uns alle, von uns allen, behaupte ich jetzt einfach mal. Und das Schöne daran ist ja, dass wir so viel Potenzial haben, eine Welt aufzubauen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, dass wir nicht zurück zum Normalzustand gehen, sondern sagen, hey, wir bauen eine bessere, eine andere Zukunft. Und da können wir alle mitarbeiten.
Ja, ist auf jeden Fall ein super Ansatz, weil ich auch persönlich finde, heutzutage, jeder denkt immer viel zu sehr nur an sich und schaut weniger auf die Grenzen, auf was das die anderen machen. Und da ist auf jeden Fall so eine Initiative und generell ein bisschen mehr an die Gesamtheit, ein bisschen mehr an die Masse denken, langfristig denken, auf jeden Fall genau der richtige Weg. Und die letzte Frage, die geht auch in diese Richtung, die stellen wir jeden unserer Gäste und ist auch mal sehr hypothetisch, aber auch spannend. Wie würde Ihre Welt, wenn Sie die jetzt aktiv mitgestalten könnten, in 30 Jahren so ausgehen, wenn man so ein bisschen philosophiert darüber?
Schöne Frage. Ich habe ganz lange diese Frage überhaupt nicht beantworten können, weil ich Studien kenne, die halt schon in 10 Jahren wirklich schlimm aussehen. Und dachte mir, okay, ich bin froh, wenn wir in 30 Jahren irgendwie noch hier leben um ehrlich zu sein, aber ich habe mir eben jetzt auch positive Sachen gesucht, weil ich ja auch weiß, wofür ich kämpfe. Und für mich sieht die Welt in 30 Jahren so aus, dass wir eine andere Wirtschaftsweise haben, dass wir nicht mehr auf Wachstum und Profit aus sind oder auch eine sehr ungesunde Definition von Erfolg haben, die von Geld und scheinbarem Wohlstand abhängt, der aber uns eigentlich gar nicht wirklich glücklich macht, sondern dass wir eine, dass wir schauen, was wir brauchen und dass wir so gemeinsam miteinander wirtschaften und wertschöpfen. Und zwar so viel, wie wir brauchen, aber nicht mehr. Und so viel, dass es uns allen gut geht. Und das heißt für mich besonders, dass wir auch in kleineren kommunalen Zusammenschlüssen leben, dass wir uns da auch mehr selbst organisieren, dass wir eine richtige Gesellschaft werden, auch vor allem im Kleinen zusammenwachsen, zusammenarbeiten, dass Menschen ihr Umfeld mitgestalten, dass wir nicht mehr, dass es eben auch weltweit gerecht ist, dass nicht der globale Norden den globalen Süden ausnehmen kann, dass wir auch diese ganzen Diskriminierungsformen, die auf Machtverhältnissen basieren, also gerade Patriarchat, Sexismus, Rassismus, all diese Sachen, die gibt es in meiner Welt nicht mehr, zumindest nicht in dem Ausmaß und so, dass wir uns eben auf Kooperation basieren und nicht auf Konkurrenz wie heute. Und dass wir uns wirklich auch fragen, was wollen wir eigentlich im Leben? Wollen wir schöner, reicher, in Anführungsstrichen erfolgreicher werden oder wollen wir ein erfülltes Leben führen mit denen, die wir mögen und einen guten Fußabdruck hinterlassen auf dieser Erde? Und genau das sehe ich und ich denke, da ist ganz viel davon möglich.
Ja, ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr interessante und eine sehr schöne Sichtweise. Also auf diese Welt könnte ich mich persönlich auch sehr gut einlassen. Dementsprechend, das war es auch schon wieder, unsere neue Folge. Nisha, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre tollen und spannenden Einblicke. Und, ja, sehr gerne. Und wenn ihr generell noch mehr über das Thema hören wollt, dann abonniert einfach unseren kleinen Podcast. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder bei einer neuen Folge von Green Talk, der Umweltpodcast. Tschüss.
Ciao.